Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes: Integrität, mehr als ein Wort. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Integrität ist ein Wort, das gerne von Männern benutzt wird und hinter dem sich in aller Regel äußerst wenig Bedeutung versteckt. Es ist sehr einfach, über Integrität und moralische Werte, über Ethik und Rückgrat und Eintreten für etwas zu reden, wenn das Ganze niemals getestet wird. Und das ist das, was du typischerweise beobachten kannst. So gut wie kein Mann wird ja jemals wirklich getestet. Ja, wir haben alle Herausforderungen im Leben, bla bla bla, wir haben alle harten Shit hinter uns, der eine mehr, der andere weniger, die meisten eher weniger, muss man fairerweise sagen. Wenn man das wirklich mal in Kontrast setzt zu extremen Herausforderungen, wo es wirklich um die Wurst geht, wo es wirklich um Leib und Leben geht, wo am Ende möglicherweise auch bleibende Beschädigungen bleiben, möglicherweise des eigenen sozialen Lebens, ja, einfach in der heutigen Cancel Culture, oder tatsächlich auch des physischen Lebens. Solchen Tests unterwirft sich doch so gut wie keiner. Sondern ja, es ist im Business mal schwierig oder vielleicht ist mal einer insolvent gegangen und das sind alles harte Zeiten oder du hast eine schwere Kindheit gehabt, hatte ich auch. Aber was bedeutet das eigentlich? Bedeutet nicht viel. Zumal das Kriterien sind, also gerade wenn wir über eine schwere Kindheit reden, das beeinflusst du nicht selber. Ja, du suchst dir das selber nicht aus und dann ist es die Frage, was du später daraus machst. Nee, ich meine wirklich als erwachsener Mann, sich selber diesem Test zu unterziehen, wirklich für etwas einzustehen, wenn empfindliche Konsequenzen drohen. Und das ist das, was du sehr selten findest. Schau dich um in der Welt. Und je höher die Kompetenzstufe, ich nenne es mal so, ja, je höher der Status gesellschaftlich, wirtschaftlich, intellektuell heutzutage, das ist ja die Intelligenzia, ist ja so eine ganz eigene katastrophale Welt. Die Brutstätte des Wokismus letztlich, die Hochschulen, ne, und so weiter. Alles, was mit Professorentiteln zu tun hat. In vielen Gebieten, nicht allen Gebieten. Da findest du letztlich ein abnehmendes Integritätsverhalten. Ich will es mal so nennen. Und ich erlebe das auch im täglichen Diskurs. Ja. Gerade auch aus Unternehmerszene. Ja, Werte. Ja, ganz wichtig in Unternehmen und in unserem Unternehmen. Werte sind ganz wichtig. Wir sind eine wertebasierte Organisation. Bla, 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 bla. Guckst du dann rein, findest du davon nichts. Die Leute im Unternehmen wissen nichts von einem Wertesystem. Die kennen es nicht, sie spüren es nicht, sie leben es nicht. Das heißt, kaum jemand steht ja für seine Werte. Auch im Alltag. Warum haben wir denn diese enormen Probleme, wenn es um unsere Meinungsfreiheit geht? Ja, du kannst in Deutschland alles sagen, was du willst. Du gehst im Zweifel halt in den Knast dafür. So, also lässt man es lieber, nicht wahr? Und jeder Einzelne von uns wird sich vermutlich bei dem Gedanken ertappen, oh, kann ich das sagen oder wird das Konsequenzen geben? Ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist halt, will man sich wirklich der Unterdrückung selber mit schuldig machen? Weil jeder, der schweigt, macht sich ja mitschuldig. Der Hehler ist so schlimm wie der Stehler, sagt man. Und auch die alten Stoiker wussten schon, der Unrecht toleriert, ist mindestens genauso schlimm wie der Unrecht begeht. Das hat sehr viel mit Integrität zu tun. Das hat sehr viel mit einem moralischen Kompass, mit einem moralischen Kodex zu tun. Den ich ja beispielhaft in meinem Buch Masken der Männlichkeit beschrieben habe, der so als Grundgerüst für jeden dienen kann, wo jeder entscheiden kann, ob da was für ihn drinsteckt, ob er ihn erweitern möchte, ob er ihn kürzen möchte, ob er ihn verändern möchte. Aber er ist ein sehr solides Basiskonstrukt, nachdem sehr viele, ich sag mal, sehr integre Männer auf diesem Planeten leben und auch schon immer gelebt haben. Integrität zu behaupten, ist immer easy. Wenn ich in meinen LinkedIn-Feed gucke, ach, wie viele davon Integrität quatschen. Und dann guckst du mal ein bisschen, was die so machen. Dann guckst du vor allen Dingen mal ihre Kommentare an. Also das ist ein ganz heißer Tipp. Wenn ihr was über Menschen lernen wollt, schaut euch nicht ihren Content an. Schaut euch an, wie sie andere Beiträge kommentieren. Da werdet ihr häufig die Ohren anlegen. Da fallen dann nämlich die Masken. Warum? Weil sich die Menschen sicher fühlen hinter ihrem Bildschirm, an ihrer Tastatur. Die berühmten Keyboard Warriors, und das sind doch, sind wir mal ehrlich, das sind doch diese ganzen Beta-Männchen, die nichts in der Hose haben, die keine Haltung haben, die vor jedem Widerstand sofort zurückweichen, die sich sofort unterwerfen, die sofort einwilligungsbereit sind, die lieber mitmachen, anstatt wirklich Position zu beziehen und die sich die ganze Zeit dann auch über die Konsequenzen bitterlich beschweren, aber die einfach nicht die Eier in der Hose haben, wirklich mal aufzustehen und zu sagen, nein, mache ich nicht. Das sind die, die am aggressivsten gegen andere agieren. Das ist super spannend, das mitzuverfolgen. Und wie gesagt, das sagt dir eine Menge über Menschen, das sagt dir eine Menge über deren Integrität. Denn dann hast du Leute, die auf der einen Seite an einem Tag ganz, ganz schlau über Integrität und Kommunikationsbereitschaft und Gemeinschaftssinn und sowas quatschen. Und zwei Tage später attackieren sie dich aufs Übelste persönlich, erlebe ich ja. Natürlich die ganze Zeit, und das ist wirklich hochinteressant, weil du einfach merkst, es sind halt alles Schwätzer. Solange sie glauben, es kann ihnen nichts passieren, haben sie ein ganz großes Maul. Treten nach außen auf als die Ikonen von Integrität und Moral, und sie sind die, die ganz genau verstehen, wie die Dinge richtig sind, ja, und dann merkst du tatsächlich, nichts, aber auch nichts davon ist real. Und das ist genau auch das Problem mit dieser Social-Media-Welt. Jeder versucht, sich halt so gut zu präsentieren wie möglich, damit er möglichst likable ist, damit er von möglichst vielen gemocht wird, damit es möglichst keine Ecken und Kanten gibt. Alles ist rundgeschliffen, alles ist convenient, damit es schön hinten reingleitet irgendwo. Ja, es ist so gefällig. Und das macht es so unglaublich öde und langweilig. Und ich bin anders. Und wenn du einfach meinen Content über die letzten 10 Jahre mal nachverfolgst, scheißegal auf welcher Plattform, wo auch immer ich mal gewesen bin, mittlerweile bin ich fast nur noch auf LinkedIn, dann wirst du einfach sehen, also gefällig ist da nichts. Nicht immer wenig, sondern nichts. Da ist einfach nichts gefällig. Weil ich nicht gefällig bin und weil ich auch gar nicht gefällig sein will und weil ich immer schon meine Integrität gelebt habe. Und das kann ich mit Fug und Recht sagen, weil ich immer wieder Dinge getan habe, bei denen Konsequenzen erwartbar waren und die mir klar waren. Und ich habe trotzdem so gehandelt, wie es einfach meinem moralischen Kompass, meinem moralischen Kodex und meiner inneren Haltung entspricht. Ich formuliere es mal so. Und das ist ja das Ding, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn Integrität nicht wirklich getestet wird, wenn ein moralischer Kompass, ein moralisches Konstrukt nicht wirklich getestet wird, dann ist es komplett wertlos, dann ist es nur ein Wort. Und getestet wird es erst, wenn es wirklich empfindliche Konsequenzen dafür zu befürchten gibt. Dann zeigt sich nämlich, wer trotzdem bereit ist aufzutreten. Und das sind die wichtigsten Menschen in einer Gesellschaft, immer. Diese Integrität gibt es im positiven wie im negativen Sinne. Wenn man das so will, könnte man sagen, Che Guevara war integer in dem, woran er geglaubt hat. Und deswegen war er ein skrupelloser Massenmörder und hat die Idee des Sozialismus mit Gewalt zusammen mit Fidel Castro zuerst, dann ja später Castro alleine, mit aller Macht installieren wollen. Also Integrität kann auch missbraucht werden. Integrität per se ist ja neutral, sondern was, wofür du eintrittst, das ist das Entscheidende. Und ja, spätestens heute müssten wir wissen, dass für linke Ideale einzutreten schlecht ist. Es ist böse, ja, selbst auch im biblischen Sinne böse. Ich glaube, dass es ein satanisches Konstrukt ist, ohne dass ich großartig religiös bin. Ich bin nicht mal Mitglied in der Kirche. Aber die Essenz dieses Gedanken, ja, Gott versus Satan und was ist satanisch, was will der Satan? Definitiv. Alles, was mit links zu tun hat, ist definitiv eine satanische Ideologie, weil es will alles zerstören, was wir als sogenannte westliche Werte leben. Alles, was mit Familie zu tun hat, mit Christentum zu tun hat, mit Freiheit zu tun hat, mit echter Freiheit, auch mit gerade mit der Meinungsfreiheit. Das sind alles Dinge, die abgeschafft werden sollen. Ne? Und das ganze woke, links-grüne, toxisch-feministische Transgender-Kollektiv da draußen will ja all diese Dinge abschaffen. Ne? Deswegen auch diese Transgender-Ideologie. Familie soll abgeschafft werden, Geschlechter sollen abgeschafft werden. Es soll alles, was Normalität war, soll eliminiert werden und durch etwas anderes ersetzt werden. Da ist ein tiefer, tiefer Selbsthass dieser Menschen drin. Aber da will ich jetzt gar nicht zu weit einsteigen, sonst wird es eine ganz andere Episode. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, hier das an der Stelle so zu erwähnen. Denn jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, diese ganzen woken linken Spinner, die sind halt alle integer. Nee, man darf Integrität nicht mit einer Wahnidee verwechseln. Ja, das sind Wahnideen, das ist einfach eine zutiefst bösartige Ideologie, die mit maximaler kognitiver Dissonanz gepaart ist. Das heißt, die Überzeugung, so wie ich die Welt sehe, ist die einzig mögliche und die einzig richtige Sichtweise. Und wer meine Überzeugung nicht teilt, der muss zerstört werden. Das ist nicht Integrität. Das ist pure Bösartigkeit. Ja, also verwechsel diese Dinge bitte nicht. So, dennoch, einfach nur um es erwähnt zu haben, könnte man einem überzeugten Sozialisten natürlich Integrität unterstellen. Dazu gehört aber tatsächlich die nüchterne moralische Bewertung der Auswirkungen des eigenen Handelns. Das gehört für mich mit dazu. Und dann müsste man sich letztlich als normaler Mensch darüber klar werden, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Und entsprechend der eigenen Integrität die Entscheidung treffen, diese Ideologie zu verlassen und ihr abzuschwören. Das würde für mich Integrität bedeuten. Also, wenn man sich mal anguckt, wie ist Integrität dann definiert, ja, ich lese das mal vor hier. Integrität bedeutet, moralisch korrekt zu handeln und den eigenen Werten treu zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Es beschreibt eine Person, die ehrlich, aufrichtig, unbestechlich und zuverlässig ist und deren Verhalten konsequent mit ihren Überzeugungen und Prinzipien übereinstimmt. Ne? Insoweit könnte man das wirklich auf beiden Seiten des Spektrums so sehen. Allerdings moralisch korrekt. Links kann niemals moralisch korrekt sein, weil es eben destruktiv ist. Destruktiv kann nicht moralisch korrekt sein. Ganz einfach. So, persönliche Integrität ist die Übereinstimmung zwischen dem Wertesystem und dem tatsächlichen Handeln, verbunden mit Treue zu sich selbst und Respekt gegenüber anderen. So, und auch hier schließt sich der Kreis. Links hat keinen Respekt vor anderen. Links hat auch keinen Respekt vor links, sondern dann bist du akzeptiert in dem Spektrum. Sobald du eine anderslautende Idee äußern würdest, in deinem eigenen linken Kollektiv, bist du sofort auf der anderen Seite für die. Bist du sofort der Feind, wirst du sofort zerstört werden, ausgeschlossen werden. Sind absolut skrupellos und amoralisch, diese Menschen. Sie sind absolut emotionslos und sie sind einfach böse. Das kann man nicht anders sagen. Das ist die Manifestation des Bösen. Mag sein, dass es überspitzt klingt. Jeder kann sich entscheiden, anders zu handeln. Das ist ja kein Urteil, dem man sich nicht mehr entziehen kann, sondern es ist eine Wahl. Und Menschen, die sich auf diese Seite stellen, wohlwissend um die Fakten der Geschichte. Ja? Wir wollen das einfach mal hier ganz kurz runterbrechen. Der Sozialismus hat mehr als doppelt so viel Menschenleben gekostet als der Zweite Weltkrieg. Ich rede nicht mal vom Nationalsozialismus, sondern als der Zweite Weltkrieg. Wir reden über gut 150 Millionen Tote innerhalb von weniger als 100 Jahren durch den Sozialismus. Und dennoch wird diese Wahnidee wieder und wieder und wieder kolportiert. Einfach nur, weil sie einem kleinen Kollektiv gilt, einem feigen, schwächlichen, nicht gesellschaftsnützlichen Kollektiv, das für sich alles rausholen will, die totale Kontrolle haben will, von anderen versorgt werden will. Das ist ja der Hintergrund. Darum wollen die sogenannten Mächtigen, wie jetzt die SPD und andere, unbedingt den Sozialismus installieren. Weil es heißt, sie können sich beliebig bedienen, können sich die Taschen voll machen, müssen für nichts Verantwortung übernehmen. Alles unter dem Deckmantel dieser großen Idee. Davon abzuschwören, würde Integrität als Mensch bedeuten. So einfach ist das. Die Definition von Integrität beinhaltet eben auch, wenn es keine empfindlichen Konsequenzen gibt, dann kannst du gar keine Integrität demonstrieren. Ja, das ist wie mit einem guten Mann. Einen guten Mann erkennst du erst dann, wenn es wirklich hart wird, wenn es schwierig wird. In Zeiten wie diesen zum Beispiel. Wer ist denn der, der einsteht für andere? Wer ist denn der, der Frauen und Kinder beschützt? Ganz egal, welche Konsequenzen es für ihn selber haben mag. Und das ist doch das große Argument, warum so gut wie keiner eingreift, wenn da draußen irgendwas passiert. Weil du kriegst selber juristische Konsequenzen und die kriegst du ganz sicher in Deutschland. Du wirst sofort zum Täter, wenn du versuchst, dich selber zu verteidigen, jemand anderes zu verteidigen. Ja? Unsere Gerichte sind zum größten Teil ebenfalls links-woke durchsetzt. Wir haben seit Jahrzehnten schon, ich habe das ja selber erlebt in der Sicherheitsbranche, diese Täter-Opfer-Umkehr. Und Selbstverteidigung wird dir als deutschen Bürger abgesprochen. Das heißt, wenn du dich verteidigen willst, muss dir klar sein, dass du höchstwahrscheinlich in die juristische Mühle geraten wirst und man wird dich vermutlich auch schuldig sprechen. Das ist die ganz klare Konsequenz, die sich daraus ergibt. Auch die Polizei wird gegen dich arbeiten und nicht dir dabei helfen, dich zu verteidigen. Die kommen nach deinem Tod und machen eine Autopsie. Das ist das, was die Polizei für dich tut. Ja, einfach mal ganz knallhart. Also auch da, es gibt keine Integrität. Es gibt keine Integrität in den Gerichten und es gibt auch in der Polizei größtenteils keine Integrität, einfach weil die durch ideologisch doktrinierte Kräfte letztlich gesteuert werden und sich in sich selbst nicht genügend Integrität vielfach besitzen, um ihre eigene Entscheidung zu treffen, zu der sie tatsächlich sogar aufgerufen sind als Polizeibeamte. Es ist eben nicht so, dass die Mauerschützen-Mentalität für Polizisten in unserem Land völlig okay wäre. Und das ist ja die Ausrede seit Jahrtausenden schon. Ja, das war der Befehl. Ich muss doch den Befehlen folgen. Nein, musst du nicht. Das ist der Diensteid. Ich habe diesen Diensteid als Soldat damals selber geschworen auf die Fahne. Du darfst einen Befehl, der tatsächlich letztlich dem gängigen moralischen Wertesystem oder der Menschlichkeit widerspricht, darfst du gar nicht ausführen. Das heißt, 16-Jährige mit dem Auto durch den Park zu jagen und in Kauf zu nehmen, dass du den überfährst, sobald der stolpert. Wir erinnern uns an die Szenen aus der Corona-Zeit, wo man Rentner und Schwangere geprügelt hat. Ja, schwer vermummte Polizisten. Das ist die totale Abwesenheit von Integrität. Hier müsste jeder für sich selber die Entscheidung treffen, ich mache da nicht mit. Aber in Deutschland hat ja diese Geschichte, ne? Im besten Sinne der Mauerschützenmentalität. Ich beziehe mich auf meinen Dienstherrn, der hat mir gesagt, ich soll das machen, dann mache ich das. Und ja, ich weiß, es gibt Polizisten, die das nicht tun, aber die sind eine Rarität. Muss man fairerweise auch sagen, den meisten ist das Hemd näher als die Hose. Und genau darum geht's bei Integrität. Wenn du sagst, mein Arsch ist mir wichtiger, ich weiß zwar, es ist total falsch, aber ich bewege mich dann auf dünnem Eis, dann mache ich das lieber, anstatt dass ich selber Probleme kriege, hast du keine Integrität, hast du keine Moral. Da kannst du viel drüber reden. Wenn der Test kommt, fällst du durch. Und ich habe schon immer integer gelebt. Ich kann mich noch gut erinnern, im Medizinstudium, und das war für mich wirklich eine verdammt harte Zeit, weil ich eben keine finanzielle Unterstützung hatte. Ich bin direkt nach dem Abi von zu Hause weg, bin zur Bundeswehr und ab da war ich alleine unterwegs. Und ich habe in München studiert. Das war auch vor über 30 Jahren kein billiges Pflaster. Also ich habe, wenn ich nicht gerade in der Uni war, habe ich gearbeitet. Ja, also wirklich toujours, 7 Jahre habe ich keinen Tag frei gemacht. Ich habe am Wochenende gearbeitet, ich habe, wenn es ging, an Nächten gearbeitet, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe in meiner Sicherheitsfirma gearbeitet, ich habe an der Tür gearbeitet. Es gibt wenig Jobs, die ich irgendwie nicht gemacht habe, überspitzt formuliert. Also für mich ging es um die Wurst und für mich ging es auch darum, mit dem Studium irgendwie mal fertig zu werden, damit dieser schmerzhafte Prozess nicht endlos weitergeht. Ich habe sowieso schon mal ein Semester zwischendurch aussetzen müssen, einfach um wirklich nochmal Geld zu verdienen, damit es weitergehen kann und bin trotzdem auch verschuldet aus dem Studium raus. Sicherlich auch wegen damals schlechter finanzieller Entscheidungen, schlechte finanzielle Bildung, ja, ganz klar, wie praktisch alle in diesem Land. Das war der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Also ich habe was draus gemacht. Wie immer, Probleme sind einfach nichts anderes als Saatgut für Lösungen, für Erkenntnisse, für Verbesserungen. Also für mich ging es darum, das Studium wirklich möglichst schnell hinter mich zu bringen, damit dieser schmerzhafte Zustand aufhören kann. Und ich erinnere mich noch gut, wir hatten einen Kurs in der Kinderheilkunde und hatte gerade irgendwie der Chef gewechselt, also der zuständig war für diesen Studienabschnitt, der Professor. Und der hatte jetzt plötzlich neue Regeln eingeführt. Es gab irgendwie eine Abschlussklausur, er wollte noch eine zweite Klausur, und er wollte noch eine dritte Klausur, völlig unüblich. Bis dahin auch nie da gewesen. Also er hat letztlich auch einfach mal das Spiel komplett verändert, eigenmächtig. Und ich erinnere mich noch, da gab es schon sehr viel Unruhe in der Studentenschaft. Und dann sollte eben jetzt die dritte praktisch die zweite zusätzliche Klausur stattfinden. Und wir sitzen alle in Großhadern in einem von diesen großen Hörsälen, die ja riesig sind. Da gehen ja hunderte von Leuten rein. Ich saß irgendwie ganz oben. Klassiker. Studenten sitzen immer ganz oben, ganz hinten. Ne? So, hatte ich Glück an dem Tag, saß ganz oben, ganz hinten in der Reihe. Ich wusste, ich muss um so und so viel Uhr tatsächlich arbeiten, um eben mein Geld für das Studium zu verdienen. Und wer taucht? Und der Professor hatte sich ausbedungen, dass er selber Aufsicht führen will in der Klausur. Auch unüblich. Dafür gibt es wissenschaftliche Mitarbeiter und Assistenten, die das typischerweise machen. Die waren auch alle brav da, der Herr Professor nicht. Wie das Professoren halt so gerne machen, ne, die vereinbaren Termine, dann tauchen sie einfach nicht auf und erwarten, dass selbstverständlich alle 4 Stunden auf sie wartet, weil ich bin ja der tolle Professor. Nochmal der Hinweis auf mein Buch Masken der Männlichkeit, die Maske des Akademikers, ja, die Maske des Status. Es ist so ein so beschissenes Verhalten, wenn Leute glauben, sie wären ganz besonders wichtig, kotzt mich an. So, und dementsprechend habe ich damals auch schon so gesehen, ist jetzt wie gesagt über 30 Jahre her. Ich sitze also da, ich merke, die Zeit wird knapp. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn wir jetzt die Klausur noch durchziehen wollen, mit einem Zeitansatz von, glaube ich, einer guten Stunde oder was, das funktioniert einfach nicht. Und der Typ kommt nicht und wir waren schon eine Dreiviertelstunde da. Also eine bodenlose Respektlosigkeit, eine Unverschämtheit ohne Ende. Und dann hat es mir gereicht. Bin aufgestanden und deswegen ist es so wichtig zu erwähnen, dass ich ganz hinten und ganz oben saß. Ich bin nämlich durch die Hörsaalreihen, also da sind ja immer so Gänge runter, praktisch zur Tafel und zu den Aus- und Eingängen. Bin also den ganzen Hörsaal nach unten gelatscht. Ja, ich weiß nicht, 300 Studenten oder was wir waren in dem Hörsaal. 300 Paare Augen gucken mich an, wie ich da runterlatsche. Gehe runter zu dem großen Schreibtisch, der unten steht in diesem Hörsaal. Klatsch meinen Klausurzettel auf den Tisch und sag zu dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der da steht, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich gehe jetzt. Das war alles. Und dann bin ich rausgegangen. Wer schon mal in den Großhadern im Hörsaal tragt, weiß, das ist so ein sehr langer Gang. Der hat ein paar hundert Meter sicherlich, wo du an den ganzen Hörsälen vorbeigehst. Und wir waren relativ weit hinten an diesem Tag. Und ich gehe so raus aus dem Hörsaal. Ne? Da draußen war nichts los, weil überall Kurse und Vorlesungen waren. Also ich war der Einzige auf dem Gang. Und in dem Moment ging mir dann so ein bisschen das Herz in die Hose, weil ich dachte, scheiße. Möglicherweise kriegst du jetzt den Schein nicht. Dann hätte ich halt den Kurs im nächsten Semester wiederholen müssen. Und keine Ahnung. Über weitere Konsequenzen habe ich tatsächlich in dem Moment gar nicht nachgedacht. Das war mir egal. Das ist der Punkt. Ich denke dann auch nicht über Konsequenzen nach, wenn ich für meine Position eintrete. Weil welche Rolle wird es spielen? Trete ich ein, trete ich nicht ein? Also wenn ich jetzt anfange, ja, aber wenn dann, dann ist ja keine Integrität da, richtig? So, also, aber ich dachte so, war das jetzt wirklich eine gute Idee? Ne? Kennst du das vielleicht? Manchmal hat man mehr abgebissen, als man schlucken kann. Und wie ich dann so Richtung U-Bahn schlendere auf dem Hörsaaltrakt, höre ich, wie hinter mir die Tür aufgeht und der gesamte Hörsaal kommt raus. Alle Studenten sind meinem Beispiel gefolgt und haben ihren Zettel vorne auf den Tisch geknallt und sind gegangen. So, und damit war auch klar, großartige Konsequenzen kann es für Einzelne jetzt nicht mehr geben. Und was war das Endergebnis davon, dass mal einer aufgestanden ist? Die Klausur wurde genullt. Wir mussten keine dritte Klausur mehr schreiben. Und jeder hat seinen Schein gekriegt. Tada. So, das siehst du, was Integrität bedeutet. Und es ist jetzt gar nicht, weil ich hier mir gerne den Lorbeerkranz verleihen möchte und ich euch allen erzählen möchte, oh, guck mal, wie toll der Alex ist und er ist so ein Supermann. Sondern so bin ich halt und das ist so passiert. Und das ist die Konsequenz daraus. Und es hat mich selber auch überrascht. Und das ist nämlich genau das, was fehlt. Solange niemand aufsteht, wird es auch kein verändertes Ergebnis geben. Und du wirst überrascht, wie oft Dinge sich ändern, wenn einer aufsteht. Und ja, fairerweise muss man sagen, in unserer heutigen Zeit mit diesem riesigen Medien- und Social-Media-Apparat ist es natürlich unfassbar leicht, den Ruf und damit faktisch auch das Leben eines Menschen innerhalb von 0,nix zu ruinieren. Das stimmt. Die Frage ist das das Ende aller Dinge? Und wenn ich mir so Leute angucke, die wegen ihrer Integrität genau diesen Weg gegangen sind und genau das erlebt haben, heißt das, für die ist jetzt für immer Ende? Nee. Die können vielleicht in dem, was sie vorher gemacht haben, nehmen wir mal einen Journalisten, ja, der dann als Nestbeschmutzer gilt und bababa und da wird er kaputt gemacht. Der kann nicht mehr als Journalist arbeiten. Außer er kreiert sein eigenes Medium. Das kannst du heutzutage auch. Ja, selbst die Möglichkeit gibt es. Aber sagen wir mal, du kannst jetzt nicht mehr als Journalist arbeiten. Heißt das, dein Leben ist jetzt vorbei? Heißt das, du kannst nie wieder irgendetwas tun? Nee, das heißt es nicht. So, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger weiterer Aspekt, weil Menschen übersehen das gerne. Einfach aus ihrer riesigen Angst, dass es Konsequenzen geben könnte, malen sie sich nicht aus, was die Möglichkeiten sind. Und auch das ist ein wichtiger Teil, wenn wir über Integrität reden. Denn Integrität zu zeigen, birgt ein immanentes Risiko. Und ja, es kann erhebliche Konsequenzen geben. Aber, und da leben wir in einer sehr schönen Zeit. Ich bin Journalist, ich bin gecancelt worden, keiner will mir mehr zuhören. Dann mache ich mein eigenes Format. Ich habe YouTube, ich habe Social Media, ich kann auf Substack gehen, ich kann einen riesen Blog kreieren, ich kann eine riesen E-Mail-Liste, Newsletter, whatever. Ich kann Bücher schreiben, ich kann die selbst verlegen. Ich bin nicht mal darauf angewiesen, dass irgendjemand mein Buch verlegt. Siehe Ulf Poschardt, der sein Buch Shitbürgertum zuerst selbst verlegt hat und dann tatsächlich hat es einen Verlag auch gekauft und dann ist es nochmal rausgekommen. Also du hast ja die Möglichkeiten. Oder du machst was ganz anderes. Du bist halt kein Journalist mehr. Dann wird, keine Ahnung, Schmied, Schreiner, studier irgendwas anderes, mach irgendwas, tu irgendwas, werd Marketing-Profi, whatever. Und kannst sagen, ja, aber, und dann sehen die Leute, und damals war irgendwas, und dann wollen die nicht mehr. Ja, genau, es gibt ein Kollektiv von Leuten, die basierend darauf keinen Kontakt mit dir wollen. Einfach, weil sie selber keine Integrität besitzen, weil sie Schisser sind oder weil sie eben genau diese Haltung von den Leuten teilen, die dich gecancelt haben. Aber was ist mit dem anderen Teil, nämlich mit denen, die auf deiner Seite stehen, die selber nicht die Eier haben, was zu sagen, aber die das durchaus unterstützen, die es durchaus schätzen. Und dann hast du da drin nochmal ein Kollektiv von Menschen, die zwar grundsätzlich deiner Meinung sind, aber die Kontaktschuld fürchten. Ja, also ne, einfach um es mal ganz fair und sachlich aufzuzwirbeln. Also du hast die einen, die dich komplett ablehnen, dann hast du die anderen, die zu feige sind, deiner Meinung sind, aber die zu feige sind, weil sie die Kontaktschuld fürchten. Und dann gibt es die, die sagen, ist mir doch egal, ich will mit dem zusammenarbeiten, weil er gut ist in dem, was er tut, blablabla. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, es gibt immer ein Kollektiv von Menschen, die deine Leute sind. Egal in welchem Szenario. Und jetzt können wir das Ganze noch weiterspinnen? Du musst ja nicht mal in Deutschland bleiben. Die Welt ist groß, die Welt ist bunt. Wir limitieren uns alle so selber. Und ja, es ist angenehmer, hier zu bleiben und hier zu gucken, dass das alles funktioniert. Und wir kennen Deutschland. Ich bin hier auch groß geworden. Grundsätzlich mochte ich Deutschland eigentlich. Jetzt mag ich es nicht mehr. Bleibe ich hier, gehe ich weg? Persönliche Entscheidungen. Was ist der Aufwand? Auswandern ist nicht so eine Hutschi-Kutschi-Geschichte, sondern es muss wohl überlegt sein. Es ist ein massiver Einschnitt. Es erfordert massive Anpassungen persönlich auch und so weiter. Will ich das tun, will ich das nicht tun? Ich kann das selber entscheiden. Wohin ich gehe, meine Entscheidung. Bin ich bereit dafür zu tun, was nötig ist? Da sind wir zurück beim Thema Integrität. Ja, ich kenne einen Mann, den ich sehr, sehr schätze, der am Beginn der Corona-Pandemie für sich selber entschieden hat, ich bin nicht bereit, das Ganze hier mitzugehen. Ich bin weg. Er ist nach Schweden gegangen, hat tatsächlich eine sehr, sehr gute Beratung, wenn du nach Schweden auswandern willst. Hilft jetzt anderen dabei, weil er eben auch sagt, hey, das ist nicht easy und das ist nicht mal so aus Lameng. Und da gibt es eine Menge zu bedenken und zu beachten und das ist auch nichts für jeden. Und es ist eine komplette Umstellung, es ist ein kompletter Neustart und du musst so viele Dinge umlernen und dein ganzer Kontakt, dein ganzes Umfeld ist erstmal weg. Und ja, also da ist schon sehr viel drin. Aber der ist halt komplett integer gewesen in dem Moment, weil er gesagt hat, nein, ich mache das nicht mit, ich lasse mich nicht impfen, ich bin libertär in meinem Gedankengut. Das heißt, ich muss dieses Land verlassen, auch wenn er, ich postuliere das jetzt einfach mal so, wir haben konkret das tatsächlich nie besprochen, aber das ist das, was ich immer raushöre, per se nicht in Deutschland sein wollte, sondern er war einfach mit dieser Ideologie nicht einverstanden und hat gesagt, okay, das ist die Konsequenz, die ich für mich selber ziehen muss. Analog meiner Geschichte aus dem Hörsaal. Und solche Geschichten habe ich noch mehrfach in meinem Leben produziert und ich habe es nie bereut. Und es mag sein, dass es lokal sogenannte Repercussions, also Auswirkungen, direkte Auswirkungen gab. Aber nichtsdestotrotz kann ich nicht gegen meine Überzeugung handeln. Und wenn ich dann ins deutsche Unternehmertum gucke, und dann merke ich, wie wenig Integrität dort existiert. Weil alle wollen irgendwie tolle Unternehmen aufbauen. Und alle wollen irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein. Und hey, ihr wollt eure Familien damit ernähren. Und ihr seid verantwortlich für eure Mitarbeiter und die Familien eurer Mitarbeiter, weil denen bringt ihr Lohn und Brot auf den Tisch und allen Respekt dafür, dass ihr diese Dinge erschaffen habt. Bloß damit ein Unternehmen zu gründen und mal was zu machen, was ganz gut funktioniert, bis es dann nicht mehr gut funktioniert. Und das ist doch leider die Realität für die allermeisten. Das reicht nicht. Unternehmertum bedeutet kontinuierliche Entwicklung. Ja? Und ein Teil dieser Entwicklung ist eben zu lernen, wie Unternehmertum wirklich funktioniert. Und ich weiß, da draußen gibt es eine ganze Reihe von Unternehmercoaches und irgendwelchen Fernakademien. Und da könnt ihr sicherlich auch tolle Dinge lernen, aber es ist alles sehr fragmentiert und überwiegend fehlen wichtige Teile. Also ihr lernt mal ein bisschen hier, ein bisschen da, ihr lernt niemals ein Gesamtkonstrukt. Ja, der eine spricht mit euch ein bisschen über Marketing, also gibt's ja, da wird einfach die Dienstzertifizierung mal abgearbeitet sozusagen, ja, und dann zeigen sie euch, oh, guck mal, es gibt Social Media, du solltest da präsent sein, oh nein, oh, und dann fangen die Leute an, auf Social Media zu gehen, um mal drüber zu quatschen, dass sie Mitarbeiter suchen, und dann stellen sie innerhalb von ein paar Wochen 5 Mitarbeiter ein, und dann wird das so als Riesen Erleuchtung verkauft, ja, oh, hier ist der durchschlagende Erfolg, es sind simpelste Basics, die da vermittelt werden, aber auf der anderen Seite siehst du, wie desaströs im deutschen Unternehmertum insgesamt ist und Wissen bestellt ist, wenn solche Primitivmaßnahmen, die bei mir Basics der ersten 3 Wochen sind in meinem Programm, zu solchen exorbitanten Ergebnissen führen, was sie ja typischerweise auch tun, nur solltest du das bereits längst tun. Du solltest bereits längst Social-Media-Präsenzen haben, die gut gepflegt und ausgebaut sind. Du solltest jede Menge Content haben. Du solltest sichtbar sein. Man sollte sehen, wie es ist, in deinem Unternehmen zu arbeiten. Du solltest Leadership und Kultur auf der Reihe haben. Du solltest mit deinen Zahlen ordentlich umgehen können. Du solltest Transparenz über deine Zahlen haben. Du solltest deine Zahlen auch wirklich kennen, alle wichtigen Kennzahlen, nicht bloß deine BWA und so weiter und so weiter und so weiter. Und da merkst du, da ist eine Menge Holz zu lernen im Unternehmertum, und es hat so gut wie keiner gelernt. Punkt. Das ist die harte Realität. So, das ist ja nicht schlimm, bloß irgendwann muss man sagen, okay, wir haben mal angefangen, was zu machen, dann haben wir Leute dazu geholt, das hat ganz gut funktioniert, dann haben wir mehr Leute dazu geholt, hat immer noch funktioniert, wir haben Geld verdient, und irgendwann hat es dann nicht mehr gut funktioniert, und die Fluktuationsquote steigt immer weiter an, die Leute sind unzufrieden, und irgendwie ist alles sehr wackelig geworden, und ich weiß nicht warum, und ich selber bin total ausgelutscht. Das ist doch die Normalität. Spätestens dann muss der Gedanke kommen, okay, was müsste ich möglicherweise alles wissen und was müsste möglicherweise alles gemacht werden, damit das Ding dauerhaft weiter gut funktionieren kann. Und da ist für mich der totale Bruch drin. Denn das zu tun, das vor sich selber zuzugeben, zu sagen, okay, wir haben irgendwas gemacht, wir wussten nie, was es wirklich war, wir haben keine Prozesse, wir haben kein System, wir haben niemals Kommunikationsstrukturen etabliert, Leadership, echtes Miteinander gibt es eigentlich gar nicht, sondern es ist alles so, und wenn es schwierig wird, dann hauen die Leute ab. Was bräuchten wir? Diesen Schritt geht so gut wie niemand. Sondern selbst wenn wir das mal faktisch aufgliedern, und das ist das Gespräch, was ich andauernd führe, ja, so, hier ist die Schere. Mhm. Ja, aber da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil wir haben so viele Probleme. Ja, genau, die Probleme sind der Grund dafür, dass diese wirtschaftliche Schere immer weiter aufgeht. Und hier wäre auch die Lösung, denn die Probleme sind nur Symptome. Ja, aber das geht jetzt nicht, weil wir haben ja jetzt, wir müssen uns um so viele Dinge kümmern. Also es ist wirklich krude, ja. Es ist auch völlig unlogisch, es ist ein rein emotionales Ding. Und wenn du rein emotional unterwegs bist, dann wirst du deine Integrität immer einbüßen, weil du dann letztlich in deine Urinstinkte, in dein limbisches System zurückgehst, und dann geht es nur noch um den Selbstschutz. So, ein moralisches Konstrukt liegt oberhalb des limbischen Systems, ich formuliere es mal so. Ja, es ist eine bewusste Entscheidung, Dinge anders zu machen. Es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, das ist jetzt für mich sehr unangenehm, weil ich anerkennen muss, ich habe irgendwas gemacht, ohne zu wissen, was es ist. Es war ein bisschen kopflos, ich habe viel Fehler gemacht, ich habe viel Geld wahrscheinlich damit verbrannt. Ich habe auch Leute so behandelt, wie sie nicht behandelt werden sollten, whatever. Okay, das mal zu nehmen, anzuerkennen und jetzt dran zu arbeiten, dass es besser wird. Das ist übrigens ganz normal menschlich. Ja, wir machen alle jede Menge Scheiße, und dann gibt es die einen, die machen dann einfach weiterhin Scheiße, weil sie nicht hingucken wollen, warum es immer wieder passiert. Dann gibt es die anderen, die sagen, okay, was ist los? Gib's mir. Ja, tritt mir mal richtig in die Eier, auf gut Deutsch. Ich muss verstehen, was hier los ist. So, dann gehst du dann einmal durch und dann fängst du an, den ganzen Shit zu reparieren, und tadada, dann läuft's. So, das wäre zum Beispiel ein Aspekt von Integrität. Ehrlich zu sich selbst zu sein. Und dann auch wirklich dafür einzustehen, dass man Ergebnisse produziert, die man gerne haben möchte. Und nicht das zu tun, was du momentan überall miterleben kannst. Egal, ob es die großen Mittelständler sind, egal, ob es die Konzerne sind, die C-Level-Etagen, egal, ob es die Politik ist oder ob es auch die mittleren und kleineren Mittelständler sind. Alle stehlen sich aus der Verantwortung. Machen lieber irgendwelchen Murks, anstatt hinzuschauen und zu sagen, okay, hier sind die Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe. Hier sind die Dinge, die ich nicht sehen wollte. Hier ist das, was ich zu verantworten habe. Und das ist alles in deinem Unternehmen? Nein. Nein. Wir reden über irgendwelche Nebenkriegsschauplätze. Whataboutism ist großartig in der Unternehmenswelt. Wir weisen die Schuld dem Außen zu, wir weisen die Schuld der Politik zu, wir weisen die Schuld den Mitarbeitern zu, wir lenken einfach ab, wir machen irgendwelche Meetings, Arbeitskreise, endlose PowerPoint-Präsentationen über irgendwelchen Murks, anstatt hinzugucken und zu sagen, hey, es funktioniert intern nicht, wir haben keine Kommunikation, es gibt so viel Brüche und dadurch geht so viel Geld verloren. Zwischen den Teams, zwischen den Abteilungen, zwischen uns und den Kunden, im Fulfillment und so weiter. Was müssten wir tun? Was können wir tun? Und ihr könnt 1000 Dinge tun. Nur der Punkt ist, ihr wisst halt nicht, was zu tun ist. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Darum gibt es ja Leute wie mich. Darum gibt es Tennistrainer, darum gibt es Musiklehrer, darum gibt es Hochschulprofessoren und so weiter. Das sind alles Menschen, die anderen Menschen was beibringen. Deswegen machst du einen Lehrberuf in der Lehre, deswegen machst du eine Meisterschule, weil da Leute sind, die dir was beibringen. Im Unternehmertum scheint die Idee zu sein, dass das irgendwie aus dem Himmel auf einen herabfällt. Man braucht niemanden, der einem was zeigt. Und dann kennt man ein paar andere Unternehmer vielleicht und dann redet man mit denen und dann redet man sich ein, dass man da was lernen würde. Dabei sind die auf genau dem gleichen Level unterwegs und haben genau die gleichen Probleme. Und das, was meistens passiert, ist, dass sich alle über ihre Probleme gegenseitig voll quatschen, ja, und sich dann gegenseitig einen drauf runterholen, wie kacke alles ist. Und am Ende ist nichts anders. So, Integrität bedeutet, genau hinzusehen, Verantwortung zu übernehmen und dann zu handeln. Und mir ist schon klar, dass dieser Zeitfaktor eine Rolle spielt in euren Entscheidungen, weil ihr verbraucht ja den ganzen Tag, um euch um diese ganzen Probleme zu kümmern. Ergo ist keine Zeit übrig, um an einer Lösung zu arbeiten. Richtig. Auf den ersten Blick ergibt es Sinn. Die entscheidende Frage ist doch, wie soll dann jemals die Zeit dafür entstehen, an der Ursachenbekämpfung zu arbeiten? Denn, wie gesagt, die Probleme, all das, was ihr in euren Unternehmen habt, die Mitarbeiter sind nicht motiviert, die sind nicht inspiriert, die übernehmen keine Verantwortung, die machen es nicht richtig, ich muss immer wieder nachbessern, ich muss immer nachkontrollieren, ich muss alle Probleme lösen, ich muss alle Entscheidungen treffen, die kommen andauernd zu mir, die könnten auch mal nachdenken, die halten sich nicht an die Prozesse, wieso sehen die das nicht, wieso machen die das nicht, da. Das ist alles ganz allein deine Verantwortung und es sind alles nur Symptome. So, die Idee ist ja, das ist ja, ich nenne es immer so den Nuttentraum, ja. So, das ist so, ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe. Kann sein, irgendein Roman aus den 80ern oder so. Ja, so der typische Traum einer Prostituierten ist, ich mache das so lange, bis ich genügend Geld habe, mein eigenes Café zu eröffnen. Oder whatever, ja. So, und das ist so, ich nenne das den Nuttentraum der Unternehmer. Ich acker an den Problemen jeden Tag, die ja immer wieder auftreten, weil eben die Ursache nicht gelöst wird. Ne? Aber ich arbeite jeden Tag an dem Problem, und dann kommt der Tag, da sind die Probleme plötzlich alle weg und dann habe ich Zeit, an der Ursache zu arbeiten. Das ist völlig schizophren, das ist irre. Das ist wirklich verrückt, so zu denken. Denn wenn du jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr immer das gleiche Szenario hast, immer das gleiche tust, mit immer dem gleichen Ergebnis, nämlich dass die Probleme immer weitergehen, wie soll es dann jemals aufhören? Ja, kann es nicht. Ja, das ist dieser berühmte Satz, der Einstein fälschlicherweise zugeschrieben wird. Immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn. Ist übrigens nicht die Definition von Wahnsinn, sondern es ist halt einfach verrückt, das zu glauben, aber es bringt sehr gut auf den Punkt. Ne? So, die Idee ist, ich wurschtel jeden Tag an meinen Problemen und dann kommt dieser magische Tag, da sind die dann weg. Und da habe ich dann frei. So, erstens passiert das nicht. Weil solange du die Ursache nicht behebst, ne? Es hört einfach nicht auf zu bluten, wenn du diesen Druckverband anlegst auf der Arterie, dann spritzt es da fröhlich weiter raus und dann kannst du halt weiterhin alle 3 Minuten den Verband wechseln, weil er durchgeblutet ist und weiterhin Blutkonserven reinkippen und das machst du einfach open end sozusagen, bis der Patient dann tot ist. Und das ist typischerweise die Insolvenz des Unternehmens, was ja über 90% von euch innerhalb von 10 Jahren erreicht. Innerhalb von 5 Jahren tatsächlich. Ja? Innerhalb von 10 Jahren sind es ja schon über 95%. So, das ist ja das Szenario, vor dem irgendwie auch alle Angst haben. Und dann kommt die unlogische Entscheidung, nee, wir stillen die Blutung nicht. Es ist völlig verrückt. Und selbst wenn es so wäre, was würde das bedeuten. Das heißt, du bist nur in der Lage, dich um die Ursachenbehebung zu kümmern, sprich, du bist nur in der Lage, besser zu werden, wenn es sonst nichts zu tun gibt. So, jetzt ist die Realität eines menschlichen Lebens aber so, es ist immer was los und es ist immer viel los und es gibt immer Probleme. Das heißt, du wirst letztlich, nüchtern betrachtet, niemals bereit sein, an dir selber zu arbeiten, weil du nicht bereit bist, im Chaos an dir selbst zu arbeiten. Und das ist genau der Punkt. Es ist die persönliche Charakterentwicklung, die dazu führt, dass Unternehmen dann am Ende gut laufen. Nicht der x-te Führungskräftetrainer und nicht der Prozessoptimierer und nicht der Strategieberater. Die können dir alle ein Stück weit hilfreich sein, aber sie werden nicht dafür sorgen, dass dein Unternehmen gut läuft. Garantiert nicht. Das wird hier und da mal kurzfristig Effekte haben und dann wird alles wieder auf den Nullpunkt zurückfallen. Weil das wirkliche Kernelement ist alles das, was mit dem Menschlichen zu tun hat im Unternehmen. Und da schützt dich keine Strategie und da schützt dich kein Prozess und gar nichts. Ja, da ist die Literatur, die Weltliteratur ist voll davon. Es gibt tausende von wissenschaftlichen Arbeiten darüber und trotzdem glaubt immer noch jeder, ich brauche bloß eine gute Strategie, dann wird das funktionieren. Nein, wird es nicht. Und du wirst die Dinge niemals lösen können, weil du nicht bereit bist, im Chaos die Zeit zu machen, um daran zu arbeiten. Und hier kommt der ganz wichtige Punkt. In dem Moment, wo du dir die Zeit einfach mal nimmst, um an der Ursache zu arbeiten, erzeugst du Zeit. Denn in dem Moment, wo du anfängst, an der Ursache zu arbeiten, nehmen die Probleme ab in ihrer Frequenz und in ihrer Intensität. Und da gibt es ein paar Dinge, die sehr schnell greifen und die dir sehr schnell sehr viel mehr Zeit verschaffen. Ja, es braucht dieses Anfangsinvestment, das ist richtig. Und dann kreierst du die Ressource, wenn ich das mal so formulieren will, weil Zeit kann man ja nicht kreieren, aber in diesem Szenario nehme ich das mal so. Du kreierst die Ressource Zeit durch die Ursachenbehebung. Ja? Nehmen wir dieses Beispiel. Spritzende arterielle Blutung. Wir haben sehr wenig Zeit. Oberschenkelarterie haben wir 60 bis 90 Sekunden. Dann geht das Licht aus beim Patienten und innerhalb von 2 bis 3 Minuten maximal ist er tot, ist er ausgeblutet. So, das heißt, während es da spritzt und blutet, haben wir keine Zeit. Wir können die Verletzung an sich möglicherweise nicht beheben. Ja, schwerer Autounfall, Oberschenkel ist durch, Knochen hat die Oberschenkelarterie durchtrennt, ist durch die Haut nach außen getreten, schwere offene Fraktur, die kannst du vor Ort nicht beheben. So, also was sollen wir jetzt machen? Innerhalb von 3 Minuten diesen Bruch richten und das Gefäß nähen, das ist nicht möglich. Wir haben keine Zeit. So, jetzt machen wir ein Tourniquet oberhalb der Fraktur, das heißt oberhalb der Arterienverletzung, unterbinden also das Gefäß, auf gut Deutsch Druck. Ja. Die Blutung steht. Jetzt haben wir Zeit, weil der Patient jetzt nicht mehr verbluten kann. Ich denke, das Bild ergibt ganz gut Sinn. Und das ist genau das, was man machen muss. Man muss Maßnahmen einführen, die am Initial bereits Zeit verschaffen. Diese Zeit nutzt man, um weitere Maßnahmen einzuführen. Und so kriegen wir praktisch einen Kreislauf. So, das Anfangsinvestment an Zeit und Energie ist so gut wie keiner bereit zu machen. Über Geld wollen wir gar nicht reden an der Stelle. Ja, deutsche Unternehmer sind unglaublich schlecht darin, Investments in sich selber und ihr Unternehmen zu machen. Deswegen geht es den meisten auch so schlecht. Weil du brauchst die Hilfe, du brauchst die Unterstützung. So, aber dennoch, das Anfangsinvestment aus Zeit und Energie wird nicht gemacht. Warum? Wegen eines Mangels an Integrität. Integrität bedeutet nämlich, sich selbst zu prüfen und sich selber hochnotpeinlich vor diesen inneren Spiegel zu stellen und sich einfach gegenüber einem selbst zuzugeben. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe. Das bedroht euer Ego so unglaublich. So, also der Grund, warum Unternehmungen scheitern, ist in 100% der Fälle, mit ganz wenigen Ausnahmen, sagen wir 99,9%. Das Ego. Das Ego des Unternehmers. Weil er nicht bereit ist, das zu tun, wovor alle so schrecklich Angst haben, nämlich einen Fehler zuzugeben, weil, oh Gott, dann sehen das andere und dann denken die, ich bin doof und ich bin scheiße und dann werde ich nicht mehr geliebt und dann bin ich ein Verlierer und so weiter. Nee, du bist am Ende ein Verlierer, wenn du die Hilfe nicht in Anspruch genommen hast und die ganze Welt sieht, dass du pleite gegangen bist und deine Frau ist weg und das Haus ist weg und die Kinder sind weg. Und das war wohl nichts. Und es ist schizophren. Weil das wird lieber in Kauf genommen, anstatt rechtzeitig an den Ursachen zu arbeiten. Also letztlich reden wir hier am Ende über Mut, wichtiger Bestandteil von Integrität. Nicht die Dinge zu tun, die richtig sind, ist nichts anderes als Feigheit. Und die Menschheitsgeschichte ist voll von Feigheit. Der allergrößte Teil der Menschen war und ist schon immer feige. Aber es gibt immer ein relativ kleines Kollektiv von Menschen, die eben nicht feige sind, von denen viele für ihre Überzeugung mit dem Leben bezahlt haben. Nicht alle. Aber die immer signifikante Veränderungen herbeigeführt haben und die am Ende auch ihren Platz in den Geschichtsbüchern gefunden haben in vielen Fällen. Und zumindest in den Herzen der Menschen. Und jetzt muss man fairerweise sagen, hier in Deutschland hast du dieses Risiko ja nicht. Und wenn wir gerade über die unternehmerische Komponente sprechen, ja, hier wirklich moralischen Kodex zu haben, der unter anderem beinhaltet, immer das Beste für alle anderen zu wollen. Sprich, wenn du willst, dass deinem Unternehmen gut geht, dass es den Mitarbeitern dort gut geht, auch während sie dort arbeiten, nicht nur wirtschaftlich, sondern wirklich als Menschen gut geht. Wenn du willst, dass deine Familie gut geht, und zwar auch nicht nur wirtschaftlich, sondern insgesamt wirklich in der Beziehung mit dir, was in den allerseltensten Beziehungen tatsächlich der Fall ist. Nicht umsonst werden über 85% der Beziehungen nicht überleben. Das ist ein statistischer Fakt. Dann hättest du daraus eine letztlich sich selbst ergebene Verpflichtung, die du erfüllen musst. Und dann bist du verpflichtet dazu. Und das ist ja tatsächlich auch die Definition von Unternehmertum, wirklich alles dafür zu tun, dass dein Unternehmen wirklich gut funktioniert, wirtschaftlich auch in anderen Fällen. Und dafür musst du dich eben der Situation stellen, dass du nicht die Kenntnisse, die Fähigkeiten und das Level of Training hast, um das zu tun. Und das vor sich selber einzuräumen, braucht ein Stück weit Mut, das ist richtig. Das braucht Integrität, das braucht tatsächlich die Orientierung am moralischen Kompass, wofür stehe ich eigentlich hier? Eben nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern dafür wirklich etwas zu hinterlassen. Aber das Risiko zu versterben hast du halt nicht. Ja, es ist nicht wie Emilio Zapata oder wie für Nelson Mandela, der, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte im Gefängnis gesessen ist, für seine Überzeugung eingetreten ist. Das sind Menschen, die haben Integrität. Viele große Namen haben Integrität. Marie Curie, Martin Luther. Ja? Also Menschen, die wirklich was verändert, die was bewegt haben. Du siehst wenige des Mannes. Es sind immer noch ganz, ganz wenige in der Menschheitsgeschichte, die wirklich die großen Veränderungen herbeigeführt haben. Der größte Teil will einfach nur irgendwie durchkommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur als Unternehmer hast du die Entscheidung getroffen, mehr zu wollen. Und du hast anderen ein Versprechen gegeben. Du hast anderen das Versprechen gegeben, für sie die besten Bedingungen zu erschaffen, um dir dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ein Unternehmen ist keine Benefizveranstaltung. Mir kann keiner erzählen, dass er sein Unternehmen nur gegründet hat, damit es für andere tolle Arbeitsplätze gibt. Das ist Nonsens. Sondern da war Ambition, da war im positiven Sinne Ego, das was will, das was erschaffen will, das was erzeugen will, das Unabhängigkeit will. Du weißt vielleicht, du kannst was besser, du hast etwas, was andere nicht haben, du hast wirklich einen Impact gemacht, etwas, was es bisher nicht gab. Ja, gerade hier Deutschland, Land der Dichter und Denker, deutsche Ingenieure, unsere Hidden Champions. So, also das Potenzial ist ja da in Deutschland. Das ist das, warum Unternehmen gegründet werden. Ja, Marktdominanz, Weltmarktführer, sexy, sexy, sexy. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Die Verpflichtung, die sich daraus ergibt, ist eine andere. Nämlich für die Menschen, die letztlich den Erfolg dann bereitstellen. Denn es ist nicht der Unternehmer, der für den Erfolg des Unternehmens sorgt. Es sind die Mitarbeiter. Da braucht ihr euch mal nicht in die Tasche lügen. Und bloß weil du jeden Tag rumrennst und alle Feuer löscht und alle Fehler von deinen Leuten korrigiert, heißt es nicht, dass du für den Unternehmenserfolg verantwortlich bist. Ganz im Gegenteil. Du hast ja dafür gesorgt, dass du die ganze Zeit rumrennen musst, Feuer löschen, Fehler korrigieren etc. pp. Das heißt, du hast eben nicht die entsprechenden Bedingungen für die Menschen erschaffen, damit die wirklich fantastisch zusammenarbeiten können und sich wirklich gut fühlen bei der Arbeit. Ja, so, einfach mal ganz, und das ist ganz knallhart genau das, wo man sich vor diesen Spiegel stellen muss, wo man sagen muss, das habe ich nicht gemacht, das ist alles meine Verantwortung, dass das hier nicht funktioniert, das ist ganz alleine meine Verantwortung. Das ist Integrität. Extreme Ownership ist ein Kernelement von Integrität, die Verantwortung dafür zu übernehmen und dann diesen Impact zu machen und diese Veränderung zu machen. Und das Schöne daran ist, du bist dann möglicherweise irgendwann einer von denen, die wirklich signifikant etwas verändert haben, die signifikant etwas beigetragen haben. Und ich finde es erschreckend, ich finde es wirklich erschreckend, wie wenig Integrität im deutschen Unternehmertum existiert. Ich habe das in diesem Podcast schon sehr, sehr oft gesagt und ich sage es an dieser Stelle auch nochmal. Seit vielen Jahren jetzt mittlerweile, seit über 5 Jahren, wird nur gejammert und geklagt und mit dem Finger gezeigt. Und egal was es ist, Initiative Neue Marktwirtschaft, irgendwelche Unternehmerverbände, Verband der deutschen mittelständischen Unternehmer, Verband der Familienunternehmer, Verband der jungen Unternehmer, you name it. Alle quatschen nur drüber, was irgendjemand anders tun muss. Die Politik, die Politik, die Politik, die Politik, die Politik. Und ja, das ist ein wichtiges Thema. Und ja, es ist richtig, die Politik muss 1000 Dinge tun. Und die Politik macht den Standort hier langsam, ich gebrauche mal das Wort, kaputt. Wobei er ist lange nicht so kaputt, wie das alle gerade erzählen wollen, sondern das ist ja das wichtige Element. Ihr tragt ja alle dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort kaputt geht. Durch eure fehlende Integrität. Durch Manager und CEOs, die weggucken, die sich nicht drum kümmern, die tonnenweise Fehlentscheidungen getroffen haben, einfach weil sie so geil waren auf die ganzen Subventionen der Regierung und weil sie bis heute geil drauf sind, irgendwo Kohle abzugreifen, und deswegen entscheiden sie wieder besseres Wissen, sie entscheiden gegen die Daten- und Faktenlage, sie entscheiden nicht strategisch, sie entscheiden nicht mit einem korrekten Risikomanagement, egal ob es Bosch ist, egal ob es VW ist, egal ob es ZF ist, andere große Mittelständler, große Familienunternehmer, alle, die jetzt plötzlich in Schieflage geraten sind, alles Leute, die einfach schlecht geführt haben, die nicht integer waren, die nicht richtig entschieden haben, die weggeguckt haben, die ja letztlich nicht in Führungspositionen sein dürften. Die tragen alle dazu bei. Jeder Unternehmer, der nicht selber etwas unternimmt, damit es in seinem Unternehmen besser wird, sondern mit großen Augen nach draußen guckt und sagt, ah, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es aus der Automobilzuliefererbranche. Da gibt es hunderte von Unternehmen, die nicht aktiv daran arbeiten, dass irgendetwas besser wird in ihrem Unternehmen, sondern die auch nur da sitzen und sagen, oh mein Gott, die Automobilbranche, der geht so schlecht, was sollen wir jetzt machen? Die Umsätze gehen zurück, keiner kauft mehr unsere Sachen, China ist so. Anstatt mal die ganzen Probleme im Unternehmen zu lösen, die euch so unfassbar viel Geld kosten. Da hört es auf mit der Integrität. Die Führungsprobleme, die ihr habt, die Führungskräfte, die nicht trainiert sind, und zwar 99%, sind nicht ausreichend trainiert, um Menschen zu führen. Deswegen habt ihr so schlechte Performance, deswegen habt ihr so schlechte Produktivität. Und selbst die, die glauben, sie hätten eine gute Produktivität, ihr habt keine Ahnung, wie die sein könnte, wenn es wirklich besser wäre. Und die Unternehmen, wo es wirklich gut läuft, die wirklich tolle Teams haben und die wirklich High Performance haben, das ist unterhalb von 1%. Das ist unterhalb von 1% der deutschen Unternehmen. Der Rest sitzt da, macht Mu, Mäh, es ist so furchtbar, die müssen irgendwas machen. Was lese ich nicht von all diesen Verbänden, Unternehmerverbänden, wie sie alle heißen? Ich lese nie, hey, lasst uns Eigenverantwortung übernehmen. Lasst uns Arbeitsgemeinschaften bilden, wo wir Systeme etablieren und installieren, die jedem einzelnen Unternehmen dabei helfen würden, in dieser Situation besser zurechtzukommen. Lasst uns Leadership nach vorne treiben. Lasst uns Unternehmenskultur nach vorne treiben, weil uns das hunderte von Milliarden Euro pro Jahr als Gesamtwirtschaft ersparen würde. Lasst uns selber die Probleme im Unternehmen fixen. Lasst uns über Marketing sprechen. Lasst uns über Personal Branding sprechen. Lasst uns über richtige Mitarbeiterakquise sprechen. Lasst uns all diese Probleme, die intern existieren und die unfassbar viel Geld kosten, beheben. Solche Aufrufe sehe ich nicht, gibt es nicht, macht niemand. Warum? Weil auch diese ganzen Verbände rein lobbyistisch gesteuert werden. Die Vorsitzenden sind alle irgendwo Parteimitglieder. Und zwar in den Kartellparteien. Das heißt, hier geht es auch bloß drum, politische Ränkespielchen, Positionen sichern, möglichst irgendwo die Hand aufhalten, Subventionen sichern. Es geht nicht drum, Positionen beziehen. Es ist der totale Mangel an Integrität. Und das Highlight war, wie lange ist es jetzt her? Etwas über eine Woche. Ja, wo Friedrich Merz auf dieser deutschen Mittelstandstagung war und da das gesamte Publikum beleidigt mit weinerlich und nicht leistungsbereit und was er noch gesagt hat, wehleidig, weinerlich, genau. Und der Saal ist voller Unternehmer, voller Mittelständler und die klatschen ihm tosenden Beifall. Ich meine, da brauchen wir über Integrität, glaube ich, gar nicht mehr reden. Ihr habt sie nicht. Ja? Leute, die sowas machen, haben sie nicht. Da hätte mindestens eisiges Schweigen im Saal sein müssen. Eigentlich hätte sie ihn ausbuhen müssen. Diesem Mann darf man nicht zuhören. Diesem Mann darf man nicht unterstützen. Dem darf man keinen Beifall spenden. Keinem Politiker in Deutschland darf man Beifall spenden. Weil es alles das Gleiche ist. Das sind verlogene Profitgeier. Nichts weiter. Es geht nur um sie selbst. Und die haben eben nicht die Integrität, anzuerkennen, wir machen einen Fehler nach dem anderen und jetzt ist es unsere Aufgabe, sie zu lösen. Nee, sie erfinden eine Lügengeschichte nach der nächsten, um zu begründen, warum die Scheiße, die sie bisher gebaut haben, ja angeblich genau richtig gewesen wäre. Ihr seht doch, was Mangel an Integrität bedeutet langfristig. Es killt ein System und es killt ein ganzes Land. Und dieses Land stirbt an einem Mangel an Integrität, an Amoralität. Hier hat keiner moralischen Kompass. Es wird drüber gequatscht, diese ganzen Keyboard-Warrior da draußen, die drüber reden, ja, was sie cool sind, wie toll sie sind. Und wenn man dann merkt, wie sie sich verhalten, das genaue Gegenteil davon. Und dann merkst du einfach dieses ganze Spektrum da draußen, in dem es Integrität so gut wie gar nicht gibt. Ist völlig egal, wo du hinschaust. Halt mal die Augen auf und guck mal, wer steht denn wirklich für etwas? Die meisten Männer stehen ja nicht mal für ihre Familie ein. Das ist eine absolute Katastrophe. So, der positive Part ist, das ist eine Entscheidung. Und ja, das ist hart. Und am Anfang macht das echt Angst, vor allen Dingen, wenn du dein Leben bisher außerhalb von Integrität gelebt hast. Wenn das für dich einfach nur ein Wort war und du hast es niemals beweisen müssen. Verstehe ich. Und fairerweise muss man sagen, für die allermeisten von euch wird es nicht funktionieren. Ihr seid schon zu lange in diesem Spiel, ihr seid schon zu angepasst und ihr habt nicht mal den Mut, euch dabei helfen zu lassen. Von daher, sorry, not sorry. Aber so ist es halt. Ist auch völlig egal. Denn ich weiß, es gibt ein Kollektiv, ein kleines Kollektiv, aber es gibt dieses Kollektiv von Männern, die genug davon haben. Die genug davon haben, angepasst zu sein. Die genug davon haben, ständig Ja und Amen zu sagen, obwohl ihnen innerlich die Galle überläuft. Und es ist dieser entscheidende Schritt, mal wirklich zu sagen, jetzt ist Schluss und dann auch möglicherweise mit den Konsequenzen umzugehen. Und eins kann ich dir versprechen an der Stelle, mein Freund. Es gibt wenig, was befreiender ist, als dieser Moment, wo du wirklich mal für dich selber eingestanden bist und dann ist der Shitstorm über dich hereingebrochen und du hast gemerkt, das war es wert. Denn es fühlt sich, obwohl es nicht schön ist, und am Anfang ist es sehr beeindruckend und es macht was mit einem, ne? Muss man fairerweise sagen, aber du wirst dich dran gewöhnen. Aber es ist nicht halb so schlimm, wie das Gefühl in dir, dass du die ganze Zeit hast, wenn du immer nur Ja und Amen sagst und du willst es eigentlich gar nicht. Und du verrätst, du merkst es ja, du verrätst dich jedes Mal selbst. Jedes Mal, wenn du vor deiner Frau zu Kreuze kriechst, weil es einfach nicht genug ist, was du lieferst zu Hause. Wenn du wieder kein Verständnis kriegst, wenn du nichts als Anspruchshaltung kriegst, wenn du nichts als Kritik kriegst, wenn du nicht als du musst aber dies und du musst dann noch das und wieso machst du nicht bekommst und dir du könntest kotzen innerlich, aber du willst ja den Frieden nicht gefährden. Und das ist der Punkt. Wenn du integer sein willst, dann wirst du auch immer wieder mal den Frieden gefährden müssen. Das ist Teil des Spiels. Und glaub's mir, es ist es zu 100% wert. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.